Wie komme ich an einem Sonntag an eine Erstpressung von Torsch Blauer Samt von 2000? Erfahrt es nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Vinyl und Interview, dem Format, das gleichzeitig auf YouTube und als Podcast erscheint. Ihr wählt selber, wie ihr es lieber euch anschauen oder anhören magt. Ich war diesmal bei dem lieben Lukas von Vinyl Express in Karlsruhe, der mit seinem Lastenfahrrad auf dem ein oder anderen Flohmarkt unterwegs ist und dort coole, rare Hip-Hop-Platten verkauft. Und er hat aber auch seine Finger noch in anderen Bereichen sozusagen im Spiel. Zum Beispiel, wenn es um Events, Veranstaltungen im Raum Karlsruhe geht. Unter anderem auch den Vinylflohmarkt, den ich vor kurzem hier auf meinem Kanal vorgestellt habe, als ich zuletzt 2022 im Oktober dort war. Und da jetzt der nächste Vinylflohmarkt gerade ansteht am 13. Mai 2023, ist es doch allerhöchste Zeit, mit Lukas mal ins Gespräch zu gehen und sozusagen hinter die Kulissen zu schauen. Also freut euch auf eine gute Stunde, beste Unterhaltung, vinylytische Leidenschaft im Interview mit Lukas. Viel Spaß! Lieber Lukas, du bist in der Vinylszene von Karlsruhe als Vinyl-Express bekannt. Unter anderem, wie ich heute schon erfahren habe. Magst du uns erzählen, was genau du als Vinyl-Express machst?
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
Sehr, sehr gerne.
Dass es geklappt hat, ich freue mich. Genau, Vinyl Express gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren der Form. Also ganz einfach erklärt ist es, die Idee war, ein Fahrrad zu nehmen, ein altes Lastenfahrrad, das wir bestimmt später noch sehen werden, das umzubauen. Man kennt das ja so als Familienfahrräder, wo dann die Kinder drin sitzen. Das war es vorher auch mal. Das war quasi ein Familienfahrrad von der Familie aus Offenburg. Ich hatte das lustigerweise gesehen bei einem Verkäufer in der Schweiz, der das auch macht.
Okay.
Und dann dachte ich mir, ich guck mal, ob es sowas schon in der Region gibt. Nirgendwo was gefunden. Keiner, der irgendwie Vinyl auf dem Fahrrad verkauft, der quasi mobile Schallplatten verkauft. Und dann habe ich geschaut, was er für ein Fahrrad hat oder wie das aufbaut und wie das laufen muss und wie das funktionieren kann. Und habe lustigerweise das allergleiche Fahrrad gesehen bei eBay Kleinanzeigen. Also die gleiche Ausführung, die gleiche Ausgabe. Das ist ein dänisches Fahrrad von der Marke SCO. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, aus den 70ern. Ganz oldschool, ohne Antrieb. Ich glaube, nur 2 Gänge, also sehr beschwerlich auch. Genau, habe das gekauft. Bin hingefahren, gekauft. Geguckt, wie ich die Box bauen kann. Umgebaut, weil die Idee war, mobil zu sein. Also ja. Plattenladen war nie die Überlegung Nummer 1.
Also quasi der Vinylbus, falls du den kennst,
der gelbe, genau.
Als Fahrrad.
Genau, das war die Idee. Alles ein bisschen kleiner, dass es halt auch relativ gut und schnell und stressfrei umsetzbar ist, war es die Idee, ein Fahrrad zu nehmen. Die Flohmärkte hier sind ja alle in Fahrraddistanz. Messplatz, Stephansplatz, und das war die Idee. Ja, relativ spontan kam die. Und ich bin da öfter so, dass ich, wenn ich dann was sehe, irgendwie das dann auch ganz schnell machen muss. Ich muss das ganz schnell umsetzen. Weil sonst
kenne auch meine Follower und Abonnenten. Das war beim Kanal so, das war beim Podcast so. Die Idee ist da und dann muss es her. Richtig. Also kann ich gut nachfühlen, ja.
Das heißt, Fahrrad gekauft, Box mit dem Papa zusammengebaut. Geguckt, was man braucht für die Stabilität, dass man auch viel fahren kann. Das ist immer so ein Problem, wenn es dann vollgepackt ist, das Fahrrad. Genau, und dann auf die Flohmärkte. Dann kam Corona. Und dann war der erste Break schon mal da. Also es war ganz frisch quasi.
Also hast du genau das gleiche Pech gehabt wie eigentlich der Vinylbus. Man will gerade loslegen und dann ist mal schnell noch eine Pandemie.
Genau.
Die haut einem dann die Spontanität erstmal in die Fresse sozusagen.
Genau. Das war direkt quasi mit Start, wo das Fahrrad dann fertig war.
Ja.
Also ich hatte ja vorher schon Platten verkauft und irgendwie war da aktiv, was das angeht. Hatte dann auch das Lager hier schon. Und wollte aber bewusst eigentlich gar nicht online verkaufen. Also Discogs, eBay war nie meine Intention für den Start. Ja. Das war immer eigentlich der direkte Verkauf vor Ort und deswegen das Fahrrad. Genau.
Okay. Und jetzt hast du dich ja nicht nur irgendwie nischig spezialisiert, indem du sagst, ich verkaufe meinen Laden nicht online oder bei Discogs oder im Plattenladen, sondern ich verkaufe dir jetzt mit dem Fahrrad. Du hast dich auch noch vom Genre her spezialisiert. Und die Leute, die ich kenne, die haben sofort das Genre Hip-Hop oder Rap im Auge. Die anderen wissen es nicht. Und jetzt musst du uns mal erklären, wie deine persönliche Verbindung zu diesem Genre ist, das ja dann auch zu dieser Genre-Spezialisierung bei deinem Vinyl-Express geführt hat.
Genau. Also ich bin durch und durch Hip-Hopper, auch wenn man es mir nicht ansieht und nie angesehen hat. Außer mal so mit Anfang 14, 15 mit den breiten Hosen und den FUBU-Mützen auf. Aber sonst habe ich mich da optisch relativ schnell auch irgendwie davon entfernt oder weiterentwickelt. Man denkt immer eher, wenn man mich sieht, dass ich so aus dem Rock-Metal-Bereich komme, vielleicht mit den Tattoos. Genau deswegen muss ich immer dazu sagen, also ich bin durch und durch Hip-Hopper. Also ich bin mit Hip-Hop groß geworden. Mhm. Die ersten Platten waren Hip-Hop, die ersten musikalischen Erfahrungen waren Hip-Hop, die ersten Live-Konzerte waren Hip-Hop. Deswegen ist das so meine Kinderstube quasi, Hip-Hop und Rap, Deutschrap hauptsächlich. Das war so meine, da bin ich mit gestartet, habe mich dann auch musikalisch weiterentwickelt in andere Genres, in andere Bereiche, auch was das Berufliche angeht. Aber Hip-Hop ist immer so der Anker gewesen und wird es auch immer sein, das merke ich ja immer wieder, dass ich immer wieder auf die gleichen Platten zurückkomme, immer wieder auf die gleichen Sachen stoße, die ich dann gut finde, die mich beeinflusst haben. Und Hip-Hop war natürlich auch ein super Start, mit Platten zu kaufen. Mhm. Also es gibt, glaube ich, wenige Genres, wo man dann auch mit Vinyl direkt in Kontakt kommt. Hip-Hop war ja in den 90ern so das meiste Mittel, was man da weitergegeben hat. Auf Jams, auf Konzerten waren halt Platten irgendwie. Da haben die Künstler teilweise dann noch irgendwie ihre Platten selbst im Rucksack gehabt und die direkt verkauft. Ja. Platten und Shirts. Und das war dann auch so direkt ein Berührungspunkt. Das heißt, wenn du auf eine Jam gekommen bist, vorher auf eine Hip-Hop-Jam, und hast du was gekauft, hast du im Optimalfall gleich eine Platte gekauft, die heute relativ viel wert ist, wenn du Glück hast. Ja. Weil viele Hip-Hop, Deutschrap-Klassiker sind ja damals unbewusst verkauft worden, ohne dass man jetzt gedacht hat, okay, eine 1-2 ist heute so und so viel Euro wert. Das konnte keiner absehen. Das ist damals was entwickelt wurde, was heute so ein Hype auslöst. Jetzt wieder so ein Revival, was 90er-Rap angeht. Genau, so bin ich so ein bisschen zum Hip-Hop gekommen. Konkret war es bei mir, ich habe im Radio ein Praktikum gemacht hier und habe dann dadurch irgendwie einen Rapper kennengelernt, wo ich dann Interviews gemacht habe, bin dann irgendwie ins Café Zentral nach Weinheim gefahren, habe da Hip-Hopper interviewt. Und und dann kam ich halt immer mehr zu neue Kontakte, neue Ideen, habe mich dann auch weiterentwickelt.
Und wie hast du dann, bist du da dann wieder bei der Schallplatte gelandet? Weil du könntest ja jetzt heute auch sagen, okay, die ganzen Hip-Hop-Sachen, die streame ich jetzt mir daher, dann muss ich auch nicht irgendwie rare Platten suchen. Ja. Also die Schallplatte muss ja da einen besonderen Stellenwert für dich haben oder irgendwann gekriegt haben. Wie lange ist das schon und wo ging es da los und wo hört es da auf?
Ja, eigentlich unbewusst von Anfang an. Also die Schallplatte war immer da. Also die Vinyl war immer da. Die gab es dann zu Weihnachten, gab es dann irgendwie das Deichkind-Album oder muss auch gestehen, auch Thomas D. und so Zeug, gab es dann schon früher irgendwie auf Schallplatte. Direkt von den Eltern aus, vom Papa, gab es zu Weihnachten eine Schallplatte. Weil da gab es ja auch diverse Läden in Karlsruhe, wo ich dann interessant fand, den Empire oder halt auch Sachen, die es immer noch gibt, den Discover und so weiter. Und ich war immer direkt mit Platten in Kontakt. Ich weiß es nicht, warum. Aber ich muss mir ja teilweise heute noch irgendwie erklären lassen, was ein Podcast ist und wo ich das hören kann. Und
schon bist du in einem drin, ne?
Wollte es gerade sagen. Ich bin natürlich auch bei den Plattformen zum Streamen unterwegs, logischerweise auch das. Ja. Aber Platte war immer da. Die war immer da, auch zu Hause. Okay. Die ist dann immer mitgewandert bei den Aus- und Einzügen in die neuen Wohnungen. Die gab es als 13-, 14-, 15-Jähriger schon. Und die ist immer noch da. Also es gibt für mich eigentlich auch kein anderes Medium, außer natürlich das Streamen manchmal zu Hause, dann auch in der Familie, logischerweise. Aber die war von Anfang an präsent und die habe ich mitbekommen irgendwie, habe das geäußert und irgendwie, glaube ich, als ich in der Jugend war, dass ich jetzt irgendwie Hip-Hop cool finde. Und dann gab es da halt die Hip-Hop-Platten. Dann musste ich damals noch beim Lost and Found-Katalog ankreuzen.
Mail-Order, ich kenne das auch. Mail-Order, schwarz-weiß. Bei mir war es EMP halt, ne? Noch ein Titel dazu, eine Kette. Richtig. Ach, Ringe gibt's auch.
Genau, und dann kam der Papa mit dem anderen Versand, hat gemeint, da gibt's irgendwie hier noch. Und dann sind wir in den Wom hoch in Karstadt, in Alten noch. und haben dann beim Bomben noch die Platten geplündert, weil Hip-Hop gab es noch nicht so viel dann auf Vinyl.
Genau, aber ja, kann ich gut nach. Wobei das in meiner Zeit, also wir sind jetzt nicht ganz unterschiedliche Generationen, so also in der Zeit, wo ich das dann wahrscheinlich gemacht habe, da waren es halt CDs, ne? Also ich bin halt mit CDs oder dann später Streaming gestartet und bin dann erst zur Schallplatte gekommen, also quasi late in the game. Ja. Aber cool, ich glaube auch gerade in dem Genre, wenn man da von Anfang an mit Vinyl am Start ist. Also
CDs gab es dann auch parallel, die waren Tapes und natürlich auch, die sind auch parallel gelaufen.
Aber dann erklärt sich das natürlich auch mit so einer Expertise, über die man so sein ganzes Leben, kann man sagen, gesammelt hat, wieso auf deinem Lastenfahrrad eben nicht irgendwelche Hip-Hop-Platten stehen oder die es jetzt irgendwie da beim Müller gibt, sondern du hast dich da spezialisiert auf Raritäten. Ja. Und jetzt, wenn man Raritäten hört, dann ist natürlich der erste Gedanke so, die muss man ja irgendwann mal herkriegen, ne? Die sind ja rar. Also, du musst natürlich jetzt nicht alle deine Geheimnisse verraten, aber es interessiert uns natürlich so ein bisschen, wie kommst du da überhaupt dran hier in Karlsruhe oder in der Region, dass du das so denn deinen Kunden anbieten kannst.
Ja. Also es ist in der Tat nicht leicht. Natürlich für jeden Verkäufer ist es immer die Intention, logischerweise so viel wie möglich, so günstig wie möglich zu bekommen. Und natürlich auch im Zustand, je besser, desto lukrativer ist es, so wieder zu verkaufen. Das ist natürlich für jeden Verkäufer oder Laden oder wichtig und eine Priorität. Für mich ist natürlich der Optimalfall, ich habe mir von Anfang an gesagt, wenn ich Platten verkaufe, dann ist es Hip-Hop und Rap, weil da kenne ich mich am besten aus. Also ich kann natürlich alle möglichen Platten ankaufen und dann recherchieren und Preise machen, das ist gar kein Thema. Und irgendwann kennt man sich dann auch mit anderen Genres aus. Aber ich bin da immer Fan von die Sachen, die ich am besten kann, auch zu machen und die dann einfach komprimiert zu machen. Und dann ist es bei mir relativ schnell zum Rap und zum Hip-Hop gekommen, was Vinyl angeht. Dadurch, dass ich selbst schon seit Jahren Käufer bin, was Platten angeht im Hip-Hop, war das dann auch relativ überschaubar, wo ich kaufen kann. Und ich meine, die Kanäle sind für alle gleich. Jeder kauft sucht nach den Superschnappern bei eBay und bei eBay Kleinanzeigen.
Aber ich denke, da ist auch die Ressource letztendlich Zeit, ne? Also du investierst Zeit, diese Raritäten zu finden. Und das ist vielleicht das größte Geheimnis, weil die muss man halt haben und man muss sich auf irgendwas spezialisieren. Genau. Und dann kann man eben da auch in seiner Nische dann glänzen.
Also es rattert ständig bei mir im Kopf, weil ich habe da eine Angewohnheit, wenn ich jetzt auf einer Börse oder auf dem Flohmarkt bin und irgendwas verkaufe und dann sehe ich, okay, einer zieht jetzt die in die Platte raus, dann sage ich mir, okay, cool, schön, dass du die kaufst, aber die brauche ich dann wieder. Also ich weiß dann, okay, die in die Platte, die muss ich wieder haben, weil die brauche ich für mein Sortiment, weil ich das wichtig finde, dass die Leute halt auch gewisse Platten sehen können, dass sie nicht 0815 durchblättern, sondern dass die auch einfach mal, selbst wenn sie nichts kaufen, dann können sie sagen, ey krass, die gibt's und die kenne ich noch von früher und die habe ich beim Skaten gehört und die damals habe ich dem Kumpel geschenkt bei der Hip-Hop-Champ irgendwie und da ist Bier drüber gelaufen. und dann brauche ich die wieder, weil ich natürlich dann auch gucke, dass das, was ich anbiete, halt auch irgendwie einen Wiedererkennungswert hat, weil Hip-Hop Rubriken gibt's ja natürlich bei vielen Ständen und bei vielen Läden. Meistens muss man natürlich so sagen, sind die Läden auf andere Sachen spezialisiert. Das heißt, Hip-Hop ist bei denen Run-DMC, Beastie Boys und vielleicht noch eine Beginnerplatte, was völlig okay ist. Dafür haben die andere Sachen, die ich nicht habe. Und meine Intention ist natürlich, oder meine Denkweise, da auch ein bisschen tiefer zu graben. Also so wirklich die in the Greats mäßig und auch Sachen auszugraben, die man nicht oft findet. Das ist schwierig. Aber eBay Kleinanzeigen, wie alle anderen auch, die ist natürlich dann die Geduld. Ne?
Wie sie oft am Ball bleiben.
Genau, die Geduld ist sehr wichtig und da keine Hektik zu verspüren. Es kommt immer dann zu einem. Also irgendwann ruft jemand an oder schreibt jemand, hey, ich habe Platten zu verkaufen, dann gucke ich mir das an. Das machen das wie alle anderen auch.
Also ich glaube, jetzt hast du schon mal so die ersten Hip-Hop-Fans da draußen, besonders die aus der Region kommen, angefixt. Kleiner Disclaimer, wir sind ja jetzt hier in Karlsruhe in der Winterstraße und das alles sieht hier so aus, als hätten wir hier so ein schönes Ladengeschäft, wo man gleich mal dann natürlich alles verlinkt von dir, mal schnell nachguckt, oh, wann haben die auf? Jetzt ist es aber so, so einfach ist das dann nicht, hier mal schnell vorbeizukommen. Also sprich, wir haben jetzt einen besonderen Termin ausgemacht. Das ist kein klassisches Ladengeschäft, sondern eben dein Lager letztendlich für das Fahrrad. Und damit stellt sich dann die nächste Frage. Auf welchen Flohmärkten der Region trifft man dich eigentlich? Hast du da so bestimmte Flohmärkte, wo du immer bist, oder ist das komplett individuell?
Ja, also wie du sagst, ich bin jetzt kein klassischer Einzelhandel. das war von Anfang an auch nie der Plan. Das soll es auch nicht werden, weil ich weiß natürlich über die Kontakte, die man hat, wie schwer das ist oder was für ein hartes Brot es ist, im Vinyl-Einzelhandel auch zu sein. Ich glaube, das sucht sich niemand aus. Unbedingt jetzt noch, wenn dann sind es Leute, die schon länger machen, die dann sagen, okay, ich zieh's durch und das ist schon immer mein Shop gewesen. Deswegen war das immer klar, ich will das eher so als Ladenlager hier haben. Das hat sich angeboten, weil ein Freund von mir hier nebenan den Hunter geführt hat, ein paar Jahre lang mit Möbeln, Schallplatten, Vintage-Kleidung. Und dann hat sich dieser Raum hier aufgetan, den ich immer gesehen habe und gesagt habe, okay, das wäre natürlich cool. Also ich kann Platten auch zu Hause lagern, im Keller oder irgendwo, das ist gar kein Thema. Dafür braucht man auch keine Miete dann zahlen im Endeffekt, aber dann hat sich der Laden hier aufgetan und die Räumlichkeit hat mich dann einfach inspiriert. Das passt alles sehr gut, es fühlt sich gut an und deswegen habe ich dann quasi so ein Ladenlager aufgemacht. Ansonsten bin ich natürlich, wenn man mich sucht man mich, dann schreibt man mich an. Ich kann hier sein. Wenn Leute sagen, okay, ich bin heute in Karlsruhe oder am Wochenende in Karlsruhe, dann schreiben die mir, dann gucke ich, ob ich es einrichten kann. Ansonsten versuche ich natürlich auch feste Öffnungszeiten zu haben, die jetzt wieder durch familiäres wieder ein bisschen durcheinander gekommen sind mit dem Nachwuchs daheim. Da muss man immer so gucken, wie man dann auch das alles verbindet mit den Börsen. Und ansonsten findet man mich hier, man kann mich anschreiben, dann mache ich auf. Ein bis zwei im Monat bin ich auch fest dann hier am Wochenende.
Wie kann man dich am besten erreichen? Instagram, Facebook habe ich ja verlinkt.
Die beiden Sachen sind egal. Das Optimalste. Ja. Okay. Also das Gute ist, die Hip-Hopper, die wissen, die kennen mich. Die können mich dann erreichen.
Okay. Aber man muss jetzt nicht Sammy Deluxe heißen, um bei dir mal in den Laden reinkommen.
Man kann auch XY heißen. Ich bin da sehr froh drüber. Ich bin ja, was den Laden hier, das Lager angeht, auch noch ein bisschen, bin da auch noch neu. Und ich freue mich dann, je mehr Leute, desto besser natürlich.
War jetzt natürlich eine Frage mit Augenzwinkern, weil wir hatten im Vorgespräch, habe ich mal erfahren, dass er tatsächlich hier war.
Er war hier, ja.
Das ist natürlich mega.
Das war ziemlich cool. Natürlich für mich als Hip-Hop-Fan der ersten Stunde. Lass mich das natürlich nicht kalt, wenn dann dich dann irgendwie so einer deiner Idole anschreibt und sagt, ey, bist du am Wochenende im Laden und du dann erstmal denkst, okay, ist das das echte Profil oder wieso schreibt er dich?
Ja, wir haben auch in der Community einen Thomas D., da fragen wir uns auch immer, nochmal nachprüfen.
Ja. Ansonsten bin ich halt, wie gesagt, auf den Flohmärkten, Stephansplatz, Messplatz hier in Karlsruhe oder auch auf Börsen, die es gibt in der Umgebung, in der Region. Ja. Aber wenn natürlich dann jemand wie er dann irgendwie schreibt, ob ich da bin, dann setze ich mich aufs Rad und fahre hierher, weil da will man natürlich auch dann da sein. Und das war super, das war ein toller Tag, war ein toller Mittag. Das war sehr inspirativ auch für mich dann im Nachhinein.
Ja, glaube ich.
Weil das dann auch gute Gespräche waren und man schreibt immer noch mal immer hin und her und er verfolgt die Instagram-Seite, was auch nicht selbstverständlich ist.
Dann guckt er bestimmt auch dieses Interview, da müssen wir nochmal taggen.
Ich hoffe es, ja. Er ist immer noch Fan geblieben, muss man sagen, glaube ich. Also ich habe jetzt keinen engen Kontakt natürlich, ich weiß keine Details, aber so wie er hier auch Platten gekauft hat und gesucht hat, ist er immer noch Fan geblieben und war da auch sehr angetan von dem Drumherum und hat hier ein Tape und dann noch ein T-Shirt mitgenommen. Also er ist auch Sammler und Nerd, glaube ich, einfach auch. Und das war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis für mich. Ja.
Cool. Also Grüße sind raus, Sammy. Aber jetzt nicht traurig sein. Der Lukas hat vielleicht noch andere Hip-Hop-Acts, Idole seiner Jugend, die er auch noch großartig findet. Und da wollte ich jetzt mal nachfragen, weil das ist ja ein riesiges Feld, ne? Also da kann ich mir vorstellen, da gibt's aber so ein paar Eckpfeiler in deinem Leben, wo du sagst, die waren mir am wichtigsten, die haben mich immer begleitet. Wen würdest du da als allererstes nennen? Nach dem ersten Schluck Kaffee.
Ja, das ist der zweite.
Oder zweiten.
Also, wie du schon gesagt hast, ist natürlich das ist auch ein breites Feld. Für manche natürlich nicht, die sich mit Hip-Hop nicht auskennen, die denken da irgendwie, Hip-Hop fängt bei Run-DMC an und hört bei den Beastie Boys auf. Oder vielleicht sogar noch bei den Fantas, was natürlich diskutabel ist. Andere Diskussion. Auch das natürlich, aber anderes Diskussionsfeld. Für mich ist natürlich also Deutschrap die große Hip-Hop-Wiege gewesen, wo ich mit angefangen habe, was mich inspiriert hat. Ging es natürlich dann los mit Kool Savas, mit Kreuzfeld Jakob, mit den Deutschrap-Geschichten. Ist aber ganz schnell dann quasi auf nach Heidelberg gewandert, zu Torch, Advanced Chemistry, Blauer Samt, hat uns da mal so ein bisschen aufgeweckt, um aktiv auf Hip-Hop-Konzerte zu gehen, auf Jams zu gehen, Deutschrap zu hören. Das war so die Platte für uns, glaube ich. Also damit hat das ist eine späte Platte, das war Anfang 2000er. Davor gab es schon Platten, die wichtig waren mit den Beginnern und so weiter. Aber die Blaue Samt war so der Fingerzeig, dass man auch aktiv einfach wurde, auf Konzerte, mehr auf Konzerte gegangen ist. Ich bin jetzt ja auch noch nicht, die erste Generation Hip-Hop, die habe ich verschlafen. Da war ich Kind, da war ich zu klein, da waren es andere Themen. Da bin ich auch so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich mir manchmal sage, hätte ich gern tief in den 80ern gelebt, um dann quasi als Jugendlicher direkt mittendrin zu sein, wo es dann losgeht mit MTV Raps und Viva.
Darf man nicht drüber nachdenken, egal in welchem Genre. Also was man da alles hätte irgendwie für ein Bier und ein Sandwich sich hätte angucken können.
Genau, ja, im Endeffekt. Also ich musste mir dann natürlich viel draufpacken im Nachhinein. Ja. Was aber auch gut ist, weil ich meine, dafür hat man andere Sachen dann erlebt. Und das ist ja auch mit den heutigen Medien, kann man alles nochmal nachschauen. Die Videos von früher,
Das stimmt. Events das von hat früher angucken. Zu der Zeit gefehlt, ja. Genau. Da gab es nur hier und jetzt.
Ist ja alles sehr gut dokumentiert. Ja. Auch Leute, die jetzt in 10 Jahren vielleicht erst auf Hip-Hop kommen, die schauen sich vielleicht dann dein Video an und hören deine Podcasts.
Hoffentlich auch auf einem anderen Planeten. Also ich meine, das muss ja irgendwie mal rausgefunden werden.
Genau, das wird dann gestreamt via Satellit, keine Ahnung.
Okay, Größen waren deaktiviert.
Genau. Nee, ansonsten, wie gesagt, Heidelberg, große Inspiration, Torch, Advanced Chemistry, Tony L. Und dann ging es halt zu Kool Savas, zu Sammy, zu den Beginnern. Und im US-Rap ist es immer noch Gangster, Guru, Gangster, DJ Premier. Hatte ich auch die ganz große Ehre, da bin ich wirklich sehr, sehr stolz einfach auch und dankbar, dass ich den auch selbst veranstalten durfte als Veranstalter. Damals im Substage, im Alten noch hier in der U-Strap jetzt.
Ja, da sprichst du was an, hatten wir es ganz im Intro quasi schon von oder beziehungsweise bei der ersten Frage. Du bist ja jetzt nicht nur Vinyl Express, du bist auch noch hier in der Region Veranstalter. Ja, ne? Magst du das kurz aufdecken, wo du da überall deine Fingerchen drin hast?
Ja, genau. Also ich bin da, also manche wissen das, aber ich bin da immer relativ zurückhaltend, was das angeht. Muss da gar nicht groß auch irgendwie, bin da nie irgendwie so Preisschild gewesen für irgendwas. Mhm. Die Leute genau wussten, okay, das ist der und der. Mhm. Also ich mache, seit ich 16 bin, mache ich Konzerte. Mhm. Ein bisschen später. Diese sind dann 20 Jahre, wo ich Konzerte mache, dieser im Mai. 20 Jahre New Noise Konzerte und früher waren es die Fächerstadt Beats, waren so die Anfangs Rap-Konzerte, wo man mich kannte. Im Lammendurmersheim, im Dom hier, im alten Substage in der Stadtmitte, im Jubels. Da ging es los mit
KZ. Als es noch unter Tage war.
Genau, KZ, Prinz P im Jubels, muss man sich vorstellen. KZ, Haupteck, dann als Vorband Prinz P und davor Kollega.
Und das alles auf einmal?
Das alles auf einmal als Paket.
Ja, das ist wieder beim Thema. Fallen
die beiden Mist irgendwie, verpasst. Genau, tausender Locations. aber so das größte natürlich Gangster im alten Substage unten drin. KRS One im alten Substage. Souls of Mischief im Radio Oriente.
Und wir sind immer noch in Karlsruhe, ne? Aber gut, jetzt kommen ja auch Kraftwerk, also jetzt können wir sowieso sagen. Und die Beatles haben wir auch, ich weiß nur mehr, wann das war.
Genau, gibt natürlich Fäden. Aber wir hatten da im Lamm, ich bin ja aus Domersheim gebürtig, vor Ort von Karlsruhe, da habe ich mit meinen ersten Konzerten begonnen, im Lamm in Domersheim, und da haben auch schon die Fanta 4, ich glaube 85 gespielt mit Dida, haben da quasi so eine Promotour gemacht, Monster Magnet haben da gespielt und so Zeug. Von daher bin ich da inspiriert gewesen, da Konzerte zu veranstalten. Das kam auch über das Radio-Ding zustande. Ja. Über das Interview ging es dann irgendwie in Kontakt mit einem Manager, mit dem Adnan aus Berlin, der heute Manager vom Kool Savas ist. Da kamen die ersten Kontakte und hat er gemeint, ey, willst du nicht mal den Künstler veranstalten? Und dann habe ich gesagt, mit 16, ich bin 16, ich kann keine Konzerte veranstalten. Er hat gemeint, hey, komm, es geht schon. Papa kann da irgendwie unterschreiben, kann dafür haften.
Und ich glaube, das ist oft das Entscheidende, ne? Ja. Also, dass man auch mal so früh anfängt und die Lebenszeit halt nutzt, um dann so sein ganzes Netzwerk aufzubauen und die ganzen Leute zu treffen. Und
also ich habe mit 16 Konzerte veranstaltet, ich hätte gar nicht machen dürfen.
Ich glaube, allein das Thema wäre wahrscheinlich für 5 Podcast-Folgen genug Material.
Das war der Grundstein, weshalb ich jetzt auch hier hocke irgendwie oder Schallplatten verkaufe am Wochenende. Und ich bin früh gestartet und habe die Konzertagentur heute noch mit Freunden. Zusammen machen wir das. Wir sind halt viel hauptsächlich im Rock und Metal unterwegs. Ich meine, die Hip-Hop-Geschichten, die waren früher sehr produktiv. Das war eine super Zeit. gab es natürlich auch ein sehr bestelltes Feld in Karlsruhe mit dem Ibo, der da Hip-Hop-Konzerte gemacht hat oder die Rheinland-Geschichten früher. Mhm. Und da habe ich dann halt auch ein gutes Publikum vorgefunden schon. Also es war jetzt nicht so, dass ich da von Anfang an da war. Ich bin natürlich auch noch jünger, da gab es Leute vor mir, die Hip-Hop-Champs in der Schwarzwaldhalle gemacht haben vor 5000 Leuten irgendwie, wo dann die großen Deutschen und die internationalen Rapper gespielt haben. Da war ich Gast und habe das gesehen, habe mich inspirieren lassen. Habe dann auch mitgemacht, war dann auch aktiv, weil ich oft dann einfach auch Sachen sehe, die ich gut finde, wie auch mit dem Fahrrad. Dann ich sehe das irgendwie, einer verkauft Platten in der Schweiz auf dem Fahrrad, ey, muss ich machen. Also wenn es geht, muss ich es irgendwie möglich machen, weil das so meine Leidenschaft ist.
Ja.
Und dann muss ich das irgendwie auch versuchen, da irgendwie was hinzubekommen und versuche dann da mich auch zu verwirklichen und weiterzuentwickeln und niemandem irgendwelche Ideen zu klauen, aber ich merke dann natürlich auch, um was es vielleicht, was es noch fehlt. Ich meine, es gibt genügend Plattenläden in Karlsruhe, aber es gibt keiner, der Platten auf Fahrrädern verkauft oder halt aktiv auch verkauft.
Definitiv.
Deswegen bin ich dann überall irgendwie so reingeschlittert und habe mir dann so meine Nische gesucht. Und meine Nische ist Hip-Hop.
Ja.
Mein Fachwissen ist Hip-Hop. Bei allem anderen würde ich vielleicht eine rare Led Zeppelin oder Queen irgendwie für 3 Euro verkaufen, weil ich nicht wüsste, dass es die seltene Japan-Pressung ist von 82. Das passiert mir überhaupt nicht unbedingt. Aber in allen Genres, wo ich nicht einfach...
Also vielleicht gucke ich gleich mal noch deine Rock-Pop-Jazz-Ecke da durch.
Kann man Schnapper machen, genau. Mach
ich auf jeden Fall. Genau. Sehr geil.
Ja.
Ja, wo wir gerade hier über deine Platten sprechen. Gibt es da irgendwie so eine Platte, wo du sagen würdest, das ist die beeindruckendste Platte, die du bisher in deinem Sortiment gehabt hast? Ich nehme an, die ist schon längst weg.
Naja, die beeindruckendste, das ist ja immer auch
subjektiv. Deswegen frage ich, was ist aus deiner
Geschmackssache.
Sicht?
Natürlich, für mich ist es immer noch die blaue Sam vom Torch. Die wird es auch immer sein, kennt eigentlich auch jeder, auch genreübergreifend, glaube ich. Mhm. Torch ist ein Begriff, nicht nur aufgrund von Weltkulturerbe jetzt in Heidelberg, was Hip-Hop-Platz geschafft hat, sondern einfach auch genremäßig hinaus. Ich weiß sogar noch, dass damals, das war auf dem Cover von der Intro damals, das Cover von Blauer Samt, und darauf bin ich erst drauf gestoßen. Also ich habe natürlich nie die Intro gelesen, weil das war hip-hop-technisch für mich jetzt nicht so. Da war für mich Backspin and Juice die große Inspirationsquelle.
Ja, ich habe sie gelesen, aber ich war ja auch eher so im Indie-Alternative-Bereich.
Genau. Und dann lag die da, ich glaube, im Bomben oben, die Intro mit dem Torch drauf. Und das war für mich so, krass, okay, Torch auf so einem Magazin, was jetzt nicht für uns Hip-Hopper groß irgendwie stand früher. Das war so sehr, sehr spannend. Dann habe ich die gelesen und die Blaues haben gleich gehört. Und das ist halt immer noch so der heilige Gral für mich. Also.
Aber das heißt jetzt, du hast ja gerade mal so lässig aus dem Handgelenk gezogen, die du jetzt da hast, das ist eigentlich schon das Highlight. Und hast du die irgendwie auch schon öfter dann gehabt? Also wie muss ich das jetzt einordnen?
Naja, also es gibt Platten, die ich ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auf Hip-Hop spezialisiert. Das heißt, mein Einkaufsfeld, mein Verkaufsfeld ist überschaubar. Das heißt, jemand, der jetzt Rock und Pop verkauft auf Börsen, der hat natürlich Millionen von Platten, die er gerne verkaufen würde, die er braucht, wo er weiß, das geht immer auf den Märkten. Und dadurch, dass ich mich ja nur im Rap bewege oder hauptsächlich so ein paar Ausflüge in Jazz und Funk gibt es natürlich, aber deswegen ist es sehr überschaubar. Das heißt, gewisse Platten müssen da sein. Also ich kann auf keine Börse fahren mit gutem Gewissen ohne die Blaue Samt, ohne irgendwelche Gangster- oder Wu-Tang-Platten, das geht nicht. Mhm. Also das geht natürlich schon, aber für den Kopf und für den Verkäufer in mir dann auch, der dann einfach auch die Leute, die Endkunden mit den wichtigen Hip-Hop-Platten versorgen will, das ist natürlich ein Unding, wenn dann die Blaue Samt, die Bambule nicht da ist, die Jazz-Metess nicht da ist, die brauche ich. Und wenn die nicht da ist, dann muss ich sie besorgen irgendwie und dann rattert es.
Du hast da so einen Kompass von Sachen, wo du sagst, so ohne die fahre ich jetzt halt mal nicht raus und dann guckst du immer, dass du diese Highlights dann irgendwo wieder herkriegst.
Ja, also ich fand natürlich schon, wenn ich Termine ausgemacht habe, gehe ich natürlich schon auf die Börsen. Nicht nur, weil jetzt irgendwie die Platte nicht da ist, aber der eigene Anspruch ist natürlich sehr hoch im Hip-Hop, weil es überschaubar ist. Und wenn ich dann irgendwie mit 5, 6 vollen Kisten komme, sollen die auch gut sein.
Okay.
Es ist immer, dadurch, dass ich nicht unbedingt wirtschaftlich denken muss, weil ich es nebenbei mache, kann ich einfach auch Platten drin haben, die ich vielleicht auch teuer einkaufe. Und vielleicht gar nicht so viel an Gewinnmarge jetzt habe, aber die brauche ich halt einfach, weil ich das wichtig finde, wenn die Leute gucken, dass die auch einfach, die müssen nicht immer alles kaufen. Das ist natürlich immer super, wenn dann auch einiges weggeht. Aber für mich ist auch dieser Wiedererkennungswert da. Die stehen da, blättern durch, sagen, krass, die Platte und die, wow, die hatte ich früher mal verschenkt, wie eben schon gesagt. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass die Leute einfach so ein bisschen auch nostalgisch blättern dürfen und können und ein bisschen in Erinnerung schwelgen, wie es früher dann mal war auf den Hip-Hop-Jams und Splash und Hip-Hop-Open und so weiter.
Ja. Jetzt hat wahrscheinlich auch schon jemand wieder mal bei Discogs geguckt, was hier die Torch so abzieht von Preise. Und dann sind wir wieder bei Preise. Damit man sich das mal vorstellen kann, also bei Flohmarkt denkt man ja jetzt eher so an 1, 2, 3 Euro Preise Schnäppchen. Und drunter, Schnäppchen. Ja. Bei Raritäten denkt man das Gegenteil. Deswegen muss die Frage kommen, also in welcher Price-Range bewegen wir uns bei den Platten, die du verkaufst?
Wie bei allem, glaube ich, von bis. Also ich versuche, ich habe es im Vorgespräch zu ein bisschen erläutert, zu versuchen, von allem auch was da zu haben. Mhm. Das heißt, wenn jetzt auch Neueinsteiger im Hip-Hop kommen und jetzt sagen irgendwie, hey, ich fange jetzt gerade an mit Hip-Hop, mit was muss ich anfangen? Dann sage ich erstmal, das ist natürlich schwierig, weil ich nicht weiß, was du willst. Soll das modern sein? Soll das oldschool sein? Soll das deutsch oder Ami sein? Deswegen versuche ich immer auch alles da zu haben. Das heißt, von der Blauen Samt oder von der Jazz Metal, es gibt natürlich die Erstauflagen, die sind teuer. Die überschreiten das manche Taschengeld von einem Neuansteiger heutzutage. Aber dann versuche ich auch die Repress oder die Wiederauflage da zu haben, die vielleicht...
Ah, okay, so, dass du so rangehst. Ja,
dann sage ich, hey, bevor du jetzt die Illmatic, die Erstauflage für 70, 80 holst, hier hast du so für 25 die Neuauflage verschweißt von Müller mit dem Nice Price Label noch drauf. Das reicht auch erstmal. Ja. Ne? Also ich muss nicht irgendwie jedem da irgendwie die teuren Sachen verkaufen. Im Gegenteil, ich bin manchmal einfach auch ganz froh, wenn ich Börsen habe, wo dann die Highlights auch da bleiben, weil die natürlich auch für mein Sortiment stehen. Also das ist für nicht jeden verständlich. Viele sagen, wenn ich dann irgendwie von der Börse gehe und sage, ja, ich habe heute viel verkauft, dann sagen die, ja, super. Dann sage ich, ja, aber ich habe die Kopfnicker verkauft, ich habe die 1-2 verkauft, ich habe die Blausam verkauft. Die habe ich jetzt nicht mehr. Die brauche ich aber, weil das ist ja auch so, ne, mein Aushängeschild und alles. Und das soll ja auch die Qualität hochhalten, wenn ich dann Highlights da habe. Deswegen geht's los von, ich habe 5-Euro-Platten da, wo die Singles drauf sind von früher, die man dann als DJ auch auflegen kann.
Und jetzt machst du Nullen dran?
Dann mache ich Nullen dran. Dann gibt's natürlich auch Platten, die dann irgendwie eine Kopfnicker für 100 verkauft werden muss. Okay. Also ein gefährliches Halbwissen. Und eine Blaue Samt für 70, 80. Steve Wins Fenster zum Hof genauso. Die kosten halt. Aber das wissen die Leute auch.
Ja, okay. Natürlich, ja. Aber das ist, das finde ich ein cooler Ansatz, dass man einfach sagt, hey, du kannst jetzt mit einem Hunni in der Tasche kommen und ich verführe dich.
Genau.
Wenn du jetzt aber nicht hier auf Raritäten aus bist, habe ich trotzdem was für dich.
Ich bin da ganz ehrlich. Also ich bin da selbst auf Käufer und es war ja auch ein Beweggrund, das selbst auch zu machen, aktiv mit dem Verkaufen, weil ich auch viel in Plattenläden gehe, viel auf Börsen gegangen bin oder auf Flohmärkte und immer so, ich laufe dann gezielt auf Hip-Hop zu. Ja. Ich gucke dann direkt, ich brauche gar nicht, weil im Rock-Pop-Metal-Bereich, da weiß ich, was ich will. Das meiste habe ich schon.
Wie beim Record Store Day. Wenn Record Store Day 2023 direkt ein.
Genau. Und meistens sind die ja dann versteckt irgendwie. Ja. Meistens sind sie im Keller, die Hip-Hop-Sektion oder irgendwo, wo sie keiner findet, weil sie gar nicht so den Stellenwert für viele Läden haben, was auch okay ist. Und dann siehst du halt die üblichen Verdächtigen drin in den Sektionen. Und dann gucke ich natürlich auch, was kostet was irgendwie und da freue ich mich auch über Schnäppchen oder da freue ich mich auch über eine Platte, die jetzt ein paar Euro günstiger ist als sonst. So versuche ich es auch mit den Leuten zu machen, die bei mir kaufen. Also ich versuche die Preise so fair wie möglich zu halten. Das sagt jeder, das will auch jeder machen.
Ja. Und da strahlst du auch aus. Also ich glaube, wenn man selber so eine Geschichte und Leidenschaft hat und nicht irgendwie so als ein Händler, der denkt, ah, mit Vinyl könnte man mal Geld verdienen, da irgendwie reinkommt, dann ist das in sich gegeben und das spürt man, das weiß man, das fühlt man und deswegen...
Aber ich bin natürlich manchmal verleitet, auch noch günstiger zu sein oder noch fairer, weil ich ja auch Fan bin. Ja, aber man muss natürlich aufpassen, man hat natürlich auch Konkurrenz auf den Börsen.
Klar.
Man hat natürlich dann auch Händler, die dann sagen, das geht doch nicht. Du ziehst die Preise nach unten. Also ich verschenke jetzt ja natürlich nichts, das macht natürlich keiner.
Egal. Ja, wenn man halt zu weit in den Kundenbereich bei dem Perspektivwechsel reingeht, dann ist natürlich die Versuchung groß.
Aber ich freue mich über Leute, die einfach mit einem Stapel von mir weggehen und sagen, ey, es ist viel Geld, das habe ich mir jetzt erspart für ein paar Wochen, aber das sind faire Preise, weil die teilweise natürlich, die wissen, wie man eine Platte scannt und bei Discogs checkt Und dann gucken die gleich und dann sagen die, hey, so, dann hörst du manchmal auch, die kostet jetzt aber irgendwie 10 Euro weniger wie bei Discogs. Ah. Ja, dafür bist du auf einer Börse, dafür zahlst du keinen Versand, hat der Verkäufer keine Verpackung und keinen Stress und keine Arbeitsstunden groß. Deswegen kann ich auch manchmal einfach eine Platte für ein paar Euro weniger anbieten.
Okay.
Und das fühlt sich gut an, ja.
Mega. Und das spielt mir sozusagen den Ball zu, mal einen kleinen Shoutout rauszuhauen für die Karlsruher Region hier oder noch weiter gedacht, Rhein-Neckar-Delta, hört sich doch auch gut an. Am Samstag, den 13. Mai 2023, findet ihr in Karlsruhe in der Kulturküche zum zweiten Mal der Vinyl-Flohmarkt statt. Und jetzt verrat uns doch mal, welche Rolle nimmst du bei dieser Veranstaltung ein? Wenn du sagst, du bist ein Veranstalter, dann ahne ich schon, du hängst tief drin.
Ich hänge da mit allen Gliedmaßen, die ich habe, hänge ich da drin. Also mit den Händen bin ich beim eigenen Stand, aber auch beim Blättern bei den Kollegen, bei den Freunden, die Stände haben. Das heißt, ich bin Verkäufer, ich bin Käufer. Ich nutze es auch immer, dann auch bei den anderen Ständen und Verkäufern und Händlern durchzugucken. Aber ich bin natürlich auch Veranstalter. Also das ist mein Naturell. Also ich kann da nicht stillstehen. Also ich habe angefangen, Platten zu kaufen. Dann kam es zu dem Fahrrad, zu dem Selbstverkaufen. Und dann habe ich irgendwie auch ganz schnell gemerkt, ich muss da was machen. Also dann hat es gejuckt, dann hat es gezuckt und gekribbelt. So. Und dann wusste ich, okay, Was sehe ich an den Börsen? Was fällt mir auf? Was finde ich gut bei den Sachen, die es schon gibt? Was finde ich nicht gut? Und was kann ich selbst machen? Dadurch, dass ich dann eigene Ressourcen habe mit dem Veranstalten, war es relativ schnell klar, ich muss da was machen, ohne Leuten auf die Füße zu treten. Mir war relativ schnell klar, dass ich da aktiv sein will und dass ich da einen eigenen Flohmarkt machen will. Deswegen heißt es auch Flohmarkt und ist gar nicht unbedingt eine Börse, weil ich persönlich ganz große Unterschiede sehe im Vergleich zu den Börsen.
Das interessiert mich. Also was hebt aus deiner Sicht den Vinylflohmarkt von diesen Schallplattenbörsen, über die ich ja auch schon berichtet habe, im Video-Unboxing, ich da auch schon kritisch geäußert habe, und auch aber wieder von normalen Flohmärkten ab, ne? Also wieso ist das jetzt was Besonderes, wo man genauer hinhören sollte?
Ja, also besonders ist auch immer im Auge des Betrachters. Es hört sich dann immer auch relativ schnell dann auch irgendwie hochnäsig vielleicht an oder so, weil ich auch noch nicht so lange dabei bin. Aber ich habe gemerkt irgendwie, als ich bin ja Verkäufer auf Börsen, auf den großen, die es gibt, und schleppe da auch morgens um 6 meine Kisten in dunkle, muffige Hallen, wo dann hinten noch die Comic und die DVD-Ecke ist rein und verkauft dann auf. Das ist auch cool für mich, weil ich habe Reichweite. Das sind Leute, die die Preise zu schätzen wissen. Da ist Fachpublikum. Ich kann Platten verkaufen. Ich kann Geld annehmen. Das ist super. Ja.
Und wenn man schon da ist, gerade noch ein Porno mitnehmen. Das war nicht so meine Kritik.
Könnte man.
Einer meiner letzten Schallplattenbörsen, dass doch so einige Leute angezogen wurden, die jetzt, glaube ich, nicht im Menü da waren. Und das hat dann irgendwie so ein bisschen das Feeling oder die Kultur gecrashed.
Da hat es bei mir geklickt. Ich meine, es gibt für alles einen Markt und es ist auch gut. Und es ist super, dass es die großen Börsen gibt, auch in Karlsruhe oder auch in der Region hier. Die sind wichtig für die Community, für den Durchlauf.
Einfach. Aber man versucht da verschiedene Kulturen zusammen zu mischen. Genau, ne? Das richtig. Ist so, wie wenn es jetzt irgendwie so ein Show ist und es gibt halt nicht nur Autos, es gibt auch noch Fahrräder und Lastenfahrräder.
Genau. Dann habe ich gesagt, ich glaube, dass das Ganze auch in anders geht. Das Ganze geht auch in modern, in cool, in einem neuen Gewand, in einem stylischeren Dings vielleicht, ohne dass es ganz irgendwie so hip sein muss. Aber man kann das Ganze einfach auch ein bisschen frischer gestalten. Mhm. Man kann das wie alles andere auch, kann man das irgendwie ein bisschen entstauben, ein bisschen moderner machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das selbst. Ich mache einen Flohmarkt raus. Mhm. Meine Börse ist für mich immer mit einer großen Halle verbunden. Große Halle, Messehalle, irgendwie ein Stadtzentrum, gehen die Hallen auf. Dann ist es steril, ist es lange Gänge mit Platten irgendwie auf Bierbänken und alle stehen da. Die Händler sind schon seit 5 irgendwie da. Dementsprechend vielleicht auch gelaunt. Oft, also wenn jemand auf eine Börse geht, hat er dann im Kopf, okay, das ist so eine schmuddelige Halle, DVD, Comic noch irgendwie dabei. Ja. Händler, die eigentlich gar keinen Bock haben, weil sie so ein bisschen ausstrahlen.
Weiß könnte da auch eine Geschichte erzählen mit einem Bootleg. Beziehungsweise ich habe sie schon in einem Video erzählt. Okay. Ja. Also ich weiß genau, was du meinst.
Ja. Das ist auch alles immer, das ist der erste Eindruck. Natürlich sind das auch nette Leute, das sind coole. Mhm. Ich habe da auch viele auch schon kennengelernt. Ja. Waren auch spannende Gespräche, ja. Weil die sind ja teilweise auch deutlich älter wie ich einfach. Mhm. Die sind seit Jahren dabei, die fahren dann mit ihren Boxen, mit ihren Sprintern durch ganz Deutschland und klappern die Börsen ab. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin selbst auch Kunde dort und Einkäufer und Verkäufer. Aber ich versuche das Ganze mal ein bisschen zu entstauben, ein bisschen zu entmotten. Hab mir dann überlegt, wie kann ich das machen? Was brauchst du dafür, dass es einfach ein bisschen wieder salonfähiger wird? Weil ich weiß von ganz vielen Leuten auch, die bei mir, also wirklich die Verkäufer, die bei mir sind, die sind nicht auf anderen Börsen. Genau einer ist, glaube ich, auf anderen Börsen aktiv. Mhm. Und das ist der Stefan, mein langer Freund und ehemaliger Hunter-Besitzer. Der fährt auch viel auf Börsen, so wie ich. Ja. Alles andere sind Leute, auch hier in Karlsruhe, wie der Mo oder wie der Dixie Guest, die sagen, ey, Börsen, boah, das ist oldschool, das ist anstrengend, das ist muffig und stickig ganz oft auf, nicht nur vom Sortiment, weil es ist dann auch alles sehr, sehr eintönig teilweise auch, aber auch von den Hallen, das ist alles so Fokus auf die Platten, mehr nicht. Ist auch in Ordnung, weil die wollen Platten verkaufen. Ja. Die wollen halt, die würden es irgendwie im Keller machen. Wenn da ein Stromanschluss verlegt ist, dann würden die einfach auch irgendwo in Kellerräumen aufbauen. Deswegen werden da ganz einfache Räumlichkeiten auch gemietet und ich habe gedacht, okay, das Ganze geht ja auch in schöne Atmosphäre, toller Biergarten wie bei uns in der Kulturküche. Es gibt Essen, es gibt keine Bockwürste und Brezeln, so wie in den Dings und kalten Kaffee. Es ist gibt guten Kaffee, es gibt leckeres veganes Essen. Es ist ein sozial-kultureller Hintergrund mit der Kulturküche, ein gemeinnütziger Hintergrund mit dem Verein. Da geht es ja um Kunst- und Kulturförderung in Karlsruhe. Das heißt, deswegen ist es auch eintrittsfrei. Und das war für mich auch wichtig, dass die Leute einfach kommen können und ihr Geld dafür ausgeben sollen, um was es geht. Ich kann dann mit den Standmieten, die ich dann natürlich machen muss, die ich aber auch versuche, irgendwie human zu halten, die Unkosten decken, kann 90% davon geht an die Kulturküche direkt. Mhm. Ich bezahle meine Flyer, ich bezahle meine Kulturring-Plakate hier in Karlsruhe, gut ist. Und ich verkaufe auch selbst Platten, das passt dann alles. Ich kann die Standmieten direkt weiterleiten an die Kulturküche, dass die da einfach einen guten Tag haben. Mhm. Da läuft eine gute Musik. Das ist Open Air. Das ist der große Unterschied zu den anderen Börsen. Es ist Open Air. Natürlich auch drinnen Stände bei schlechtem Wetter. Aber es ist eine tolle Atmosphäre. Die Sonne scheint, gute Luft, gutes Essen, guter Kaffee, alles einfach ein bisschen, es ist zum ersten Mal gewesen, ich weiß nicht, wie es beim zweiten Mal wird, aber ich habe die Vermutung, dass es immer noch gut wird.
Besser.
Die Leute sind entspannter einfach, weil alles ein bisschen so, ich schreibe das auch in den Infomails immer, es ist unkonventioneller, weil manchmal schreiben mir dann auch Leute von den Börsen, die alten Hasen, ich will mit 7 Metern kommen und ich brauche 5 Bierbänke und dann sage ich, das ist hier alles ein bisschen anders da, ich habe verschiedene Tische, ungefähre Größen, wir stellen die zusammen, wir gucken, dass es für alle passt. Es ist nicht alles so strukturiert unbedingt wie auf den großen Börsen, weil ich einen anderen Ansatz habe und ich muss es auch nicht so professionell machen wie die anderen irgendwie mit in den Messehallen mit Bierbänken und alles so. Hier wird da wird ja ausgemessen, dann mit dem Metermaß kommen die und machen genau einen Strich. Okay, du hast jetzt 3 Meter gebucht, du darfst aber nicht über die 3 Meter raus.
Ja,
ist in Ordnung, weil die haben andere Pläne und andere Denkweisen und deswegen heißt es Flohmarkt. Mein Flohmarkt ist ja immer so ein bisschen anders da. Ist freier in der Gestaltung. Natürlich geht es nur um Vinyl, also nur um die Schallplatte. Ein paar Leute haben auch noch Tapes dabei und irgendwie der ein oder andere Merch-Artikel irgendwie natürlich, das ist auch okay, aber keine Comics, keine DVDs.
Trotzdem, ich wollte es gerade sagen,
richtigen Gestalten.
Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen, abgesehen von dem Video, Werbung für die Veranstaltung machen, weil ich es wirklich lieb und auch selber beim ersten Mal dabei war im Oktober. Ich habe ja auch ein Video drüber gemacht. Genau. Wenn es interessiert, kannst du ja mal in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes, muss ich mal 2 Klick richtig denken, da mal draufklicken und sich das anschauen. Ich habe zumindest mal ein paar Fotos gemacht und auch Platte vorgestellt, die ich da gekauft habe. Und ich habe ja genau diese Atmosphäre, die du da jetzt beschreibst, gespürt. Das war für mich fernab von dem, was ich bisher mit einem Flohmarkt assoziiert habe oder mit einer Börse assoziiert habe. Ich würde jetzt auch sagen, um so auf den Punkt, es ist das Beste aus beiden Welten, ohne das Schlechte.
Ja.
Deswegen, wenn ich Promo mache, mache ich auf jeden Fall noch eine Story mindestens, wo drunter steht, garantiert keine Pornos, weil das finde ich gute Aufhänger.
Genau. Ich weiß nicht, was die Leute unter dem Tisch dann verkaufen, das ist denen auch überlassen, da bin ich gar nicht so streng, aber das Wichtige war einfach, eine Atmosphäre zu schaffen, die einfach anders da ist, die
durch
leichte Mittel zu verbessern ist, ohne dass ich den anderen Veranstaltern auf die Füße treten wollte. Aber ich habe einfach gesagt, ich mache mein eigenes und versuche das, was ich mache, irgendwie mit den eigenen Ideen neu zu gestalten, ein bisschen frischer zu gestalten. Das ist mir, oder uns auch gelungen. Da können natürlich auch die Verkäufer dazu, die dann auch da ihren Teil zu beisteuern. Die Musiker, da treffen sich auch Leute, Labels, Musiker, bringen ihre Platten mit, ihre Tapes mit und so weiter. Und
ja, hau mal raus. Also dann können wir die auch noch alle verlinken und nochmal einen Gruß schicken. Also ich habe jetzt auf jeden Fall rausgehört, Moos Plattenladen ist dabei, war ich ja auch letzte Woche. Gibt's auf jeden Fall auch mal noch einen Besuch, weiß er schon. Und am Text habe ich auch schon gesagt, ich komme vorbei. Ich habe es immer in seinen Keller geschafft, mache ich aber auf jeden Fall auch noch. Also Dixie Gas Records, was sind denn sonst noch so für Gestalten, die man so kennt? Tula Records habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Die waren letztes Mal dabei. Mal nicht, aber wer kommt?
Genau, es kommt, also Mo kommt, also generell habe ich versucht, auch die Karlsruhe anzufragen, aber die festen Plattenläden, für die ist es natürlich eher logistisch nicht so leicht, Studio 1 und Discover da irgendwie den Laden dann zu schließen, weil das ist natürlich denen ihre Haupteinnahme. Da weiß man nie, wie eine Börse ist, weil eine Börse ist mit Konkurrenz.
Aber also der Klaus, der hat schon seine Ohren gespitzt, weil wir waren mal im Plattenladen und haben irgendwie davon geredet und so weiter und so kamen wir ins Gespräch und so, das hat ihn schon interessiert.
Ja, genau. Der Mo ist da, der Dixie Gas ist da, der Stefan von Baker Records ist da, mein langjähriger Freund. Dann sind, wo ich mich drauf freue, Musikzimmer aus Heidelberg. Das war so für mich so die Hauptinspiration, was Ladeneinrichtung oder Kultur angeht.
Grüße.
Das ist einer der schönsten oder gemütlichsten Läden eigentlich, so, den ich so kenne.
Hört man ja schon, oder? Musikzimmer.
Absolut, es sieht halt einfach auch ein bisschen strukturierter aus. Es ist, vollgestellt ist immer, im Plattenladen kennst du vollgestellt und staubig und voll. Das ist ja auch dass man in den Tunnel kommt.
Aber wo ist der Ort zum Wohlfühlen?
Genau, das sage ich ja auch immer. Da sitzt man auch schön und die Altstadt einfach auch, Heidelberg ist wunderschön. Das ist ein perfekter Spot einfach für einen Plattenladen.
Käffchen trinken. Ich muss gerade nochmal an Plattenladen der Zukunft denken. Ne? Da gab es ja auch diesen großen Mint-Artikel oder bei Vinilo Presso beim Podcast damals die Folge drüber. Da war ich übrigens auch zu hören. Da hatte ich so eine Idee, wie mein Laden aussieht. Und ich finde so Gemütlichkeit, da irgendwie ankommen, das ist so ein wichtiger Aspekt. Und ja, bei vielen Läden fehlt das halt leider. Und das ist schade. Besonders an dem Punkt, man merkt es auch am Record Store Day dann häufig, ne? Wenn man so, war schon in fremde Städte, ne? Also dass das oft wie so dieses Heuschrecken Phänomen ist, ne? Also die Leute gehen dann rein, kaufen die Platte vom Record Store Day und sind weg und da ist der Laden leer, so irgendwie, ne? Ja. Und ich denke mir halt so, das Schönere wäre doch, wenn das so irgendwie so ein Ort ist, wo man sich trifft, ne? Genau. Und deswegen habe ich auch für mich in meinen Formaten so mit den Clubhouse-Sendungen und dem Podcast diesen Raum versucht, im Digitalen zu schaffen, dass einfach Vinyl-Leute mit Affinitäten zusammenkommen und durchaus auch gerne unterschiedlicher Genre-Liebhaberei und was auch immer oder teures Hi-Fi oder günstiger Bluetooth-Plattenspieler mit einer Bluetooth-Box dran, völlig egal, dass man sich halt einfach miteinander austauschen kann. Und ich glaube, der Gedanke steckt da auch drin. Und das ist nämlich der Punkt. Also ich hatte an dem Tag beim Vinyl-Flohmarkt keine Zeit gefühlt, deswegen auch diese eine Platte, die ich vorgestellt habe, mir überhaupt die Platten anzugucken. Also ich habe so ein bisschen geblättert, aber eigentlich war ich mir in meinem Kopf wo ganz anders, nämlich dabei mit den ganzen Leuten zu quatschen, ne? Weil es war so ein Who is Who, jeder ist da, man kennt sich, schnack, schnack, noch was essen, haben wir noch jemanden getroffen aus der Community, so war's und diesmal auch wieder völlig gehandicapt. Ich werde natürlich da sein, aber ich habe an dem Wochenende auch noch Besuch von Family und nicht so viel Zeit. Damals auch schon nicht viel Zeit, weil noch ein extra Termin. Also wahrscheinlich sage ich Hallo und kaufe wieder keine Platte oder es wirft mir einer in die Hand, das ist ärgerlich, weil es ist eigentlich so eine Veranstaltung, die könnte man komplett damit verbringen, nur mit Leute zu quatschen.
Ja. Und das war ja lange auch geil. Nicht, das war mir auch nicht bewusst. Ich wusste auch nicht, wie es wird. Ich war sehr nervös am Anfang. Weil natürlich, man weiß nicht, okay, ist es dann auch für die Händler alles so cool, dass es ein bisschen unkonventioneller ist vom Aufbau, dass man auch, das ist nicht alles so gerade, man sieht ja manchmal in den Ecken drin und oben im alten Fachwerk ist dann auch das älteste Gebäude in der Stadt in Karlsruhe, da weiß man nicht, ob das dann mit Schleppen alles für alle so cool ist, aber das war für alle ein toller Tag, es gab Feedback aus allen Ecken, weil die es einfach genau so wollten, ne? Alles ein bisschen unkonventioneller, Eintritt wäre denen auch wurscht gewesen, hätten die auch bezahlt, aber die Leute bevorzugen, glaube ich, auch so eine Atmosphäre mehr, wie jetzt irgendwie eine kalte Messehalle oder Festhalle irgendwie, hat alles seine Berechtigung dazu sein, ist alles wichtig für die Kultur und für den Plattenverkauf, aber es geht ja alles auch immer noch in gut, schön, frisch, genau, deswegen...
Also mega Leute, wenn ihr es am Anfang verpasst habt, Samstag, 13. Mai 2023 gibt es nur einen Ort, der Place to Be, Kulturküche Karlsruhe, schaut euch das an und kommt vorbei. Also wenn man irgendwas mit Vinyl zu tun hat und das geht jetzt weit über Hip-Hop raus, dann ist man da richtig auf jeden Fall. Magst du vielleicht meinen Zuschauern noch ein paar Platten zeigen, empfehlen, die du ganz spontan hier heute rausgesucht hast? Mhm. Ich habe dich ja nicht weiter vorbereitet, was ich hier von dir will. Du hast jetzt einfach nur mal schnell noch welche zusammengestellt, aber ich bin gespannt, was du für uns hast.
Ja. Lass also uns generell ist natürlich, egal wo du reingreifst, kommt immer was Tolles raus,
ja,
aber würde ich jetzt behaupten, weil das Sortiment ist ja überschaubar. Genau, aber wenn du jetzt als Hip-Hop-Newcomer kommst und mich fragst in der Börse und sagst, ich bin jetzt 17 Jahre alt, ich muss jetzt mit Hip-Hop anfangen, da würde ich dir natürlich jetzt gewisse Platten zeigen. Ich muss dir die Torch Blauer Samt zeigen, die es hier gibt in der Erstpressung. Die gibt es aber auch in günstigen Nachpressungen, wo man einfach auch nicht so viel Geld auf den Tisch legen muss. Da sage ich, die musst du hören, weil die ist über allen Zweifeln erhaben. Einfach, das ist so die Rap-Platte in Deutschland, die man hören sollte, um einzusteigen. Mhm. Nicht jeder wird sie dann weiter auch hören, weil sie einfach auch einen hohen Anspruch immer noch hat, textlich, lyrisch, philosophisch. Ist die, will sie fast sagen, unerreichbar, weil das ja auch lyrisch so weit schon geht, dass es von dem klassischen Rap irgendwie auch sich entfernt, also ferner von Battle Raps oder von Diffamierung oder Beschimpfung natürlich. Es ist alles sehr lyrisch verpackt, was die Raps und die Reime angeht.
Eine Woche nach dem Record Store Day fange ich schon wieder an zu schwitzen und frage mich, ob wir gerade im Verkaufsgespräch seien. Du triggerst mich schon wieder, aber erzähl weiter.
Also diese Platte kannst du anhören, egal ob du Hip-Hop bist oder nicht.
Okay.
Die wird dich inspirieren, ganz klar. Die wird dich auch nach Heidelberg zurückversetzen.
Er kriegt mich. Ja, mal.
Ich will sie nicht verkaufen. Ich habe sie auch noch in der Nachpressung, die ist günstiger. Genau. Die würde ich für dich andrehen wollen. Ich werde dir die Madlib andrehen wollen. Shades of Blue, Blue Note Records.
Oh ja, erkennt man gleich. Ikonisch.
Eine der wenigen Rap Hip-Hop-Platten, die es auf Blue Note gab.
Ja, also denkt ihr immer nur an Jazz. Ich wusste nicht mal, dass die was mit Hip-Hop gemacht haben.
Blue Note ist ja auch ein Loch, was sich quasi auffrisst, finanziell natürlich auch, weil Blue Note-Platten sind immer teuer.
Absolut.
Also die meisten sind teuer, aber sind natürlich auch hochwertig. Genau, das ist, wie gesagt, hier die Madlib. Sehr, sehr tolle Platte. Also die ist so Mischung aus Jazz und Sample, sehr Sample-lastig.
Geil.
Aber auch Hip-Hop-lastig natürlich. Okay. Durch Madlib, durch Loopback Einflüsse. Genau, die würde ich dir andrehen. Und weil es farblich natürlich ins Blau passt, würde ich dir die Jazz-Matthäus andrehen müssen.
Die kenne ich. Music on Vinyl, ja, das habe ich verfolgt. Die ist bei uns in der Community öfter aufgepoppt.
Ja, das ist halt einfach auch eine Platte, die zeitlose eigentlich auch nicht sein könnte. Mhm. Die kannst du in jedem Café auflegen als Hintergrund. Die kannst du zum Arbeiten irgendwie...
Coffeehouse-Jazz, sage ich immer.
Genau, absolut. Die ist halt einfach... viele denken ja bei Hip-Hop, die es mit Hip-Hop am Hut haben, denken dann, oh, das ist laut und aggressiv und wird sich nur beschimpft und gibt's natürlich auch, klar, dann hört man halt andere Sachen, hört man halt Cypress Hill, wenn man so Kippermusik braucht.
Aber sag mal, was ist das für eine Pressung, weil die ist ja, da ist doch jetzt nochmal neu gekommen.
Genau, und die gibt's ja in vielen
Versionen. Scheinbar eine historisches...
Na, das ist diese 180 Gramm Pressung auf dem Music on Vinyl, die ist nicht so selten, die gibt es öfter, die gibt es auch, glaube ich, auch gerade wieder in unser aller Lieblingsladen in Müller oben in der tollen Ecke da.
Ja, ich glaube, da habe ich sie auch
wo gesehen. Sich auch die Geister natürlich streiten über die Vinyl-Sektion, das ist aber wieder, glaube ich, ein anderes, tieferes Thema.
Ladet mich ein, ich komme vorbei.
Ja, absolut, genau.
Da können wir das klären.
Die gibt es auch in den Erstauflagen, der ist natürlich deutlich teurer und seltener. Bei mir gibt es jetzt in der günstigeren Version aber auch eine ganz wichtige Platte. Verbindet halt Hip-Hop, Jazz, Soul, alle Momente sind da inbegriffen. Die würde ich dir andrehen oder anbieten. Und ich würde dir die Beginner natürlich, die Bambole ist auch eine wichtige Platte.
Ah ja, sehr bekannt. Ja.
Könnte natürlich jetzt auch Deluxe Sound System von Dynamite Deluxe mit ins Spiel bringen, weil wir eben über Sammy gesprochen haben. Aber wo fängt man auf, wo hört man auf im Hip-Hop? Das ist wie in jedem Genre. Deswegen würde ich dir dann noch Bambule empfehlen.
Und ist das jetzt eine Erstpressung?
Das ist die Erstpressung, genau. Die Erstpressung erkennst du am Aufkleber. Da ist immer hier links unten der Aufkleber drauf.
Ja.
Und dann weißt du, das ist die Erstpressung. Das ist von Vorteil, bei der Platte, da erkennt man es ja relativ schnell. gibt viele Sachen, da muss man dann die Codes von der Matrize eingeben, dass man auch weiß, in welcher Pressung und welche Auflage es ist. Da ist es einfacher, genau.
Und das wäre jetzt so im Bereich der Raritäten, also die steht jetzt nicht in jeder Ecke dann rum, ne?
Naja, in der Wiederauflage, in der Rebirth gibt es die sicherlich. Oder
nee, ich meine jetzt die Erstpressung.
Also. Die gibt es nicht so oft. Nee, die gibt es nicht so oft. Ja. Genau, es ist mit der Fenster von zum Hof von Sieberdrins Heidelberg. Die gibt es auch in der Wiederauflage öfters bei HAV oder sonst wo.
Ja, ja.
Aber in den Erstauflagen gibt es die nicht so oft. Genauso wie die Kopfnicker. Die gibt es ja nur zum vielen Leidwesen, nur in der Erstauflage. Mhm. Sehr teuer, sehr, sehr teuer. Sehr selten.
Das heißt, das Kopfnicken bezieht sich nicht auf den Kaufpreis, den man dann hinlegen muss. Das
ist eher Kopfschütteln wahrscheinlich.
Eher so eher
schütteln,
genau.
genau. Ja. Das ist eine teure Platte.
Ja, cool. Da haben wir ja auf jeden Fall mal noch ein paar konkrete Picks gekriegt. Ja. Auch vielleicht für Leute, die jetzt im Hip-Hop-Game an der Grenze zu Jazz vielleicht noch neu einsteigen wollen, sich die Alben einfach mal reinzugeben. Auf jeden Fall auch Sachen, wo ich mit irgendwas verbinden kann und was mit anfangen kann. Und insofern glaube ich, ganz cool. Und für alle anderen, die ein bisschen tiefer im Game drin sind und das natürlich alles kennen, aber jetzt nicht gerade irgendwie die Erstpressung der Bambule in der Sammlung haben, die sind dann gleichzeitig angefixt, mal vielleicht doch auf einem Flohmarkt vorbeizukommen, wo der Vinyl Express parkt. Deswegen, wie gesagt, Videobeschreibung, Shownotes folgen und dann verpasst ihr das nicht. Okay, mein Lieber, letzte Frage, Rausschmeißerfrage, meistens ähnlich formuliert bei meinen Interviews, und zwar, welche Pläne hast du für die Zukunft und worauf dürfen wir uns noch freuen? Okay.
Ja, also ich bin da immer, ich bin nie planlos, muss ich sagen. Ich bin immer auch durch das Veranstalten der Konzerte, durch die bei den Events immer so am Rattern, was es noch so gibt, was mich noch weiter bringen kann oder was ich gerne machen würde. Was Vinyl und Platten angeht, gab es schon immer die Idee, das auch mit Kaffee zu verbinden, irgendwie vielleicht irgendwann mal, dass man einfach auch irgendwie noch einen Kaffee trinken, guten, aus einer guten Maschine. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Ich habe eine relativ wilde Idee, die ich auch verraten kann, weil ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand nachmachen würde. Es gibt diese Piaggio Ape dreirädrigen Dinger, wo man rumfährt.
Wo man normalen Espresso kriegt.
Genau, wo man dann einfach auch fahren kann. Also die ich glaube, 45 fahren sie maximal, brauchst du einen normalen Führerschein, die mit drei Rädern umzubauen und Schallplatten hinten reinzumachen. Leider habe ich direkt eins gesehen, was hier in der Umgebung bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf steht, mit wenig Kilometern und mit günstigem Preis, aber ich habe ja erstmal das Fahrrad noch. Mit dem Fahrrad fahre ich eh zu selten, weil ich auf die Börse natürlich nicht mit dem Fahrrad fahren kann, weil die zu weit weg sind.
Aber du sagst jetzt hoffentlich nicht, wo die Leute hier angefixt vom Video sich schon in der Region Karlsruhe versuchen niederzulassen, weil sie denken, wie geil ist das da eigentlich mit Vinyl und Immobilienpreise checken. Jetzt sag uns nicht, dass du mit dem Ding dann nach Italien fährst.
Nee, da würde ich im Flash hier auf nicht. Die, also okay. Da kann man ja maximal irgendwie so, wie gesagt, 30, 35, 40 fahren.
Okay, das wird auch eine Weile dauern. Ja.
Oder auf ein Event irgendwie, auf ein Festival. Das wäre so die nächste Version, weil ich finde das immer ganz cool. Weil Vinyl verkaufen ja viele, das ist ja auch super. Ja. Das soll ja auch das Ganze antreiben und dass die Platte nicht ausstirbt oder immer noch größer wird. Ich finde die Art der Präsentation immer ganz spannend. Das ist immer so mein Aspekt. Ich kann mich überall mit einer Kiste hinstellen, das ist auch super, das ist auch wichtig. Aber ich kann mich auch mit einem Fahrrad wohin stellen, das mit Schallplatten vollpacken oder mit einem coolen Gefährt wie der Vinylbus oder einen alten DVD-Bus umbauen. Das ist ja immer so, was mich dann so anfixt, so wie könnte ich das Ganze, was ich mache, anders präsentieren, wie jetzt mit der Börse, mit dem Flohmarkt auch. Wie kann ich das machen, ohne dass es aussieht wie das andere, was es schon gibt. Deswegen ist es immer so, wahrscheinlich wird es sich bei mir ums gleiche Medium drehen, aber in der Präsentationsform wird es sich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen wieder ausarten, vielleicht, genau.
Aber sehr, sehr coole Idee. Also wenn es soweit ist, sag Bescheid, dann machen wir Volume 2 hier und bis dahin hast du wahrscheinlich wieder so viel Neues erlebt. Ja. Wir können eh endlos weiter quatschen.
Ja.
Also hat mega Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Super geil. Okay. Und wenn es euch Leuten da draußen genauso viel Spaß gemacht hat, dann würde ich sagen, liken, abonnieren, kommentieren. Das ist das Gold des digitalen Zeitalters und freue mich auch mal wiedersehen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Lukas.
Danke dir. Und kauf Platten, egal wo, überall.
Das werde ich jetzt wohl tun müssen. Wollen. Ich muss aber Prioritäten setzen.
Absolut.
Okay, also macht's gut, Leute. Ciao. Ja, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.